zu Gast jetzt im Studio vom Maison Mondial und vom Verein Mittendrin, Andreas Linder und Lucia Landenberger. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Morgen.
Ihr habt eine Baugemeinschaft geplant im französischen Viertel, am französischen Platz, das Maison Mondial. Aber vielleicht stellt ihr euch erstmal kurz einfach selber vor.
Ich heiße Andreas Linder, wohne auch im französischen Viertel im Provenceweg und wir haben uns entschlossen, aus dem französischen Viertel raus uns für die Ausschreibung der Stadt Tübingen, um dieses Bauprojekt zu bewerben, weil wir der Meinung sind, dass die Integration der Geflüchteten aus der Nachbarschaft, aus dem Quartier rauskommen muss und dass wir ein Projekt brauchen, das sowohl die Geflüchteten gut integriert, als auch im Viertel gut angesiedelt ist und in die Bewohnerschaft reinpasst.
Ja, und seid dann auf mich zugekommen. Ich bin Lucia Landenberger, Projektsteuerin für Baugemeinschaften. Ich wohne in der Nähe des französischen Viertels und hatte beschlossen, selber mit keinem Projekt ins Rennen zu gehen, außer es kommt so eine Initiative auf mich zu und die kam dann. Genau.
So hat alles angefangen. Ja, wie habt ihr euch gefunden? Wie hat sich eure Gruppe zusammengebildet?
Also unsere Gruppe hat sich eigentlich zunächst mal auf eine Initiative von Gerd Kuhn gegründet. Das ist ein Soziologe, der auch an der Uni Stuttgart lehrt und der so auch zu alternativen Wohnformen und neuen Wohnprojekten arbeitet. Das war dein Impuls. Der andere Impuls kam aus dem Arbeitskreis Flüchtlingshilfe im französischen Viertel, wo wir schon seit einem Jahr uns eigentlich regelmäßig permanent um die Flüchtlinge, die jetzt im französischen Viertel schon sind, kümmern, die unterstützen, denen im Asylverfahren helfen und so weiter. Und aus dem Kreis haben sich dann mal ein paar Leute in der Küche getroffen, wie das oft so ist. Viele Projekte starten an dem Küchentisch. Und nach diesem Treffen, kurz danach, hatten wir es eigentlich zunächst mal verworfen, uns näher damit zu befassen und uns gar da zu bewerben, weil wir dachten, dass es uns vielleicht doch eine Nummer zu groß ist, auch das zu stemmen finanziell. Dann gab es aber, ja, so sagen wir mal, Proteste im französischen Viertel gegen das Vorhaben, dort überhaupt was hinzubauen. Und dann haben wir nochmal einen Anlauf genommen und dann ist uns auch die Lucia Landenberger gekommen oder dann haben wir den Kontakt zu ihr gefunden und hatten dann eben auch jemand, die dann eben die Erfahrung und die Kompetenz hat, was so Projektsteuerung, so Organisation von solchen Bauprojekten angeht.
Vom Arbeitskreis Flüchtlingshilfe dann zu einem Projekt in Millionengröße ist es ja schon ein ganz schöner Sprung. Was muss man da alles denn noch beachten? Welche Hürden gibt es da zu nehmen, außer jetzt nur das Finanzielle?
Naja, nur das Finanzielle ist gar nicht so wenig. Man braucht einfach Leute, die es finanzieren. Und das war auch so der erste Punkt, wo wir angesetzt haben. Wie kriegen wir das gestemmt? Die erste Idee war ja, über einen Verein das zu finanzieren. Dann stand dagegen die Idee, das mit einer ganz klassischen Baugemeinschaft zu machen. Und wir haben uns dann für so eine Mischform entschieden. Das ist eine ganz spannende Sache. Also wir haben jetzt den Verein, der einen Großteil der Wohnungen finanzieren wird, der dann aber auch in der Fortsetzung ganz wichtig sein wird, nämlich im Zusammenhang mit allen Themen, die die Integration des Hauses ins Viertel, die Flüchtlinge mit den Paten, mit den Anwohnern. Also da spielt der Verein eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und dazu eben noch ein paar private Bauherren. Zum einen eben Leute aus dem Viertel, die sagen, da wollen wir auch was machen, das wollen wir einfach fürs Viertel, aber auch für uns als Altersvorsorge, wie so häufig in Baugemeinschaften. Und noch andere, wo ich die Kontakte auch hatte, die sagen, ja, sie wollten immer schon mal ein gutes Projekt machen und sie sind da jetzt ein Stück weit mutiger auch, als es bei einer klassischen Baugemeinschaft wäre.
Es ist auch, hast du es schon mal gehabt, so diese Konstellation mit Vereinen und privaten?
Ich kenne sowas gar nicht. Also ich wüsste kein anderes Projekt, wo das schon mal gemacht worden ist. Letztlich ist der Verein jetzt auch ein Bauherr in der Baugemeinschaft, aber ein sehr großer. Und da gibt es dann halt so Themen wie, ja, welche Stimmrechte hat denn der Verein? Allein von den Anteilen hätte er natürlich immer die Mehrheit, aber das will man nicht. Und das haben wir jetzt schon mal bei einer ersten Abstimmung erprobt und dann auch nochmal nachjustiert. Welche Macht hat der Verein?
Also ich denke, es ist natürlich viel einfacher für eine Organisation wie die GWG, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, oder gar für private Baufirmen so ein Projekt zu stemmen. Die haben schon Geld, die haben auch die Erfahrung und die bezahlten Leute. Trotzdem haben wir jetzt den Zuschlag gekriegt und ich glaube, der Vorteil bei uns ist, dass wir eben ein Bürgerprojekt sind, dass wir in der Mehrheit Leute sind, die aus dem Viertel kommen, dass wir natürlich jetzt erstmal uns in die Lage versetzen müssen, die Finanzierung von so einem Projekt zu stemmen. Wir fangen da bei null an und sind auch noch nicht am Ziel. Also wir brauchen noch Unterstützung.
Wobei wir jetzt nicht mehr bei null sind.
Nein, also ich sagte nur, wir haben bei null angefangen. Ja, andere, die haben schon Millionen auf ihrem Konto. Ja, und das ist der Unterschied, aber der Vorteil und weswegen wir wohl auch den Zuschlag gekriegt haben, ist eben, dass wir quartiersbezogen sind, dass wir aus dem Quartier kommen, dass wir auch Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit haben, Leute dabei haben, die da beteiligt sind. Und von daher macht es dann vielleicht den entscheidenden, hat es vielleicht den entscheidenden Unterschied ausgemacht, als wenn da der große Baulöwe so und so kommt und einen Antrag stellt.
Die haben sich auch beworben gehabt, weißt du das?
Ich glaube, wie viel waren es? 12 oder 13?
Für den Standort gab es 13 Bewerbungen, aber wir kannten die jetzt nicht alle. Ja? Also es gab noch 2, 3, die waren vielleicht so ähnlich, auch Architekten mit irgendwelchen Leuten, die sich ein Konzept ausgedacht haben, dann aber auch welche, die Investoren halt, die sich wohl auch beworben haben, aber die kennen wir jetzt nicht im Detail.
Wohl auch Architekturstudenten, die das halt mal als Möglichkeit genommen haben, sich da auszutoben. Genau.
Wie seid ihr vorgegangen? Dann eben Vorbereitung auf diese Ausschreibung? Muss ja da auch gewisse Kriterien erfüllen und ja, sein Konzept eben so feilen, dass man einen Zuschlag kriegt. Ne?
Also ganz entscheidend in so einer Anfangsphase ist, dass man sich relativ schnell über die Ziele einig wird, weil das Projekt muss ja hinter den Zielen stehen, die es sich setzt und auch die Leute, die da alle dabei sind. Das war ein ganz wichtiger Prozess. Da war natürlich mit den Ausschreibungsunterlagen schon eine Vorlage da, was die Stadt gern sehen möchte. Wo ganz klar ist, dass man manche Sachen einfach nicht übergehen kann, wie Quote an Flüchtlingen, die da reinkommt, wie das Thema Integration ins Viertel. Bei uns war klar, im Erdgeschoss wird es keine Wohnung geben. Also haben wir uns überlegt, was würde denn da noch passen, außer dem Begegnungsraum, den wir von Anfang an als zentrales Element hatten. Genau, Zusammenarbeit mit weiteren Trägern war auch ein Punkt. Aber auch, wer kommt denn noch alles dazu? Wen wollen wir da haben? Welcher Architekt soll es sein?
Genau. Also ein wichtiger Schritt war, denke ich, dass wir, ich glaube, zwar Anfang Mai eine ganz klassische Hauswurfsendung gemacht haben im französischen Viertel, im Wennfelder Garten, in den umliegenden Stadtteilen. Also jeder Briefkasten hat Informationen gekriegt, was wir für eine Projektidee haben und die Einladung, uns zu unterstützen oder mitzumachen. Und darauf sind auch die ersten Interessensbekundungen dann eben gekommen. Darauf hat sich der Kreis erweitert. Und dann haben wir einen Monat später dann so einen Workshop gemacht, zu dem wir eingeladen haben an alle, die das interessiert, die das Konzept kennenlernen wollen, die vielleicht ihre Ideen einbringen wollen. Da ist auch noch mal einiges aufgenommen worden von dem, was Ideen, auf die wir dann bis dahin nicht gekommen waren. So, und so hat sich das ein Stück weit verbreitert. Und jetzt kann man sagen, haben wir einen Verein mit potenziell 40 bis 50 Mitgliedern. Und eine Baugemeinschaft mit einigen Personen, die da eben neben dem Verein eben auch Geld in das Projekt investieren wollen.
Und eben Wohnungen erstellen. Bei uns ist ein zentraler Punkt, dass nur Mietwohnungen erstellt werden. Das heißt, keiner wird später selber drin wohnen. Das heißt, so von den Interessen her ist es ähnlich gelagert. Häufig gibt es halt Konflikte zwischen denen, die eben selber drin wohnen wollen. Die haben natürlich ganz andere Ansprüche, was, ich sag mal, Gestaltung, Komfort angeht, wie Leute, die eben als Investoren auftreten. Das sind jetzt nicht der große Investor, nicht die große Baufirma, sondern das sind Leute wie du und ich, die einfach Geld anlegen wollen als Altersvorsorge.
Auch aus dem Umfeld so.
Genau. Ja.
Und da kann man dann günstiger bauen. Das sind dann andere, wie sind denn die Ansprüche?
Naja, man kann schon günstiger bauen, aber es ist auch ein Haufen Arbeit. Also man trifft sich einfach als Baugemeinschaft mindestens einmal im Monat und bespricht einfach die Themen, die gemeinsam zu entscheiden sind. Aber es gibt in unserem Projekt eben auch viele Besonderheiten. Man kann nicht einfach nur günstiger bauen und die Wohnung dann toll vermieten. Da gibt es doch Einschränkungen. Also unsere Wohnungen haben alle eine Mietbindung. Das heißt, man kann da nicht 15 Euro verlangen, sondern das ist gestaffelt, je nach Lage auch. Aber da sind wir deutlich unter dem Mietspiegel der Stadt Tübingen.
Also ich denke, im Endeffekt ist das Projekt selbstlos. Ja, der Verein organisiert sich nicht Wohnungen für die Personen, die jetzt mal Mitglied des Vereins sind, sondern für die Personen, die dann letzten Endes in diesem Haus wohnen. Die Investoren, die kaufen sich nicht eine Wohnung für sich, sondern für Personen, die in dem Haus wohnen, wird wahrscheinlich von denen auch niemand wirklich einen Profit machen können, wenn sie die Wohnung vielleicht mal verkaufen wollen. Insofern ist das ein gemeinnütziges Projekt, ganz klar. Und wir folgen dann natürlich auch das Ziel, sobald das mal steht, dass wir die Bewohnerinnen und Bewohner, was ja sowohl Flüchtlinge sein werden, als auch Personen, die sozialen Wohnraum oder den bezahlbaren Wohnraum brauchen. Also wir verfolgen das Ziel, dass wir die in den Verein oder in die Selbstverwaltung, sage ich jetzt mal im Jargon, des Hauses mit einbeziehen.
Noch sind da keine Leute dabei, die jetzt einziehen, potenzielle Mieter sein werden.
Ja, das ist ein Teil des Problems, sagen wir mal, der staatlichen Anschlussunterbringung, der dieses ganze Projekt oder diese Projekte ja angegliedert sind. Da werden wir wahrscheinlich von der Stadt Tübingen und von anderen auch noch genauere Informationen bekommen, wie das dann wirklich konkret läuft. Aber grundsätzlich ist es zunächst mal so, dass der Anschlussunterbringung Personen zugewiesen werden, dass wir uns die Leute also nicht ein Jahr vorher schon raussuchen können. Und wir können also uns nicht gemeinsam mit denjenigen, die dann später da drin wohnen, auf das Projekt vorbereiten, das organisieren und so weiter, die einbeziehen, sondern wir können sie eigentlich erst einbeziehen, wenn sie dann da sind.
Also wie ich es verstanden habe, ist die Stadt Mieter der Wohnungen für die Anschlussunterbringung und wird dann eben diejenigen Personen, die nicht auf dem freien Wohnungsmarkt was gefunden haben, in diesen Unterkünften unterbringen. Das heißt, es wird vielleicht auch relativ kurzfristig passieren. Ja, aber da soll es einen Termin geben und vielleicht gibt es noch Möglichkeiten, wie wir da Einfluss nehmen können. Es wäre natürlich toll, wenn wir dort auch Leute hätten im Haus, zu denen schon ein Bezug da ist. Da gibt es ja eben über den AK-Flüchtlingshilfe auch schon Kontakte.
Da gäbe es Interessenten, aber die darf man nicht ins Boot nehmen, weil sie nicht selber entscheiden dürfen.
Das ist völlig unklar. Ja, also zunächst mal ist es ja so, dass die Flüchtlinge im Asylverfahren sich befinden und da erstmal die Frage ist, dürfen sie überhaupt in Deutschland bleiben? Dann ist die Frage, wann ist das Asylverfahren abgeschlossen? Wenn es jetzt zum Beispiel mit einer Anerkennung endet, dann werden die Leute umverteilt irgendwo anders hin, wo es gerade Wohnraum gibt. Dann sind sie erstmal hier weg. Ja, wenn sie länger bleiben und zu dem Zeitpunkt noch da wären, dann müssen sie erstmal überhaupt dieser Anschlussunterbringung zugewiesen werden. Ja, also das sind so Unwägbarkeiten, sagen wir mal so, wo wir schon denken, dass man, weil dieses ganze städtische Konzept hier sozusagen auf Integration angelegt ist, um mal dieses Wort in den Mund zu nehmen, dass wir schon denken, dass man da eine Lösung finden muss, wie man auch die Menschen, die dann dort wohnen, in diese Projekte möglichst frühzeitig mit einbeziehen kann.
Auch unter vielleicht unter Umgehung auch von irgendwelcher Gesetzeslage? Könnten wir da Ausnahmegenehmigungen dafür beantragen, bekommen? Könnte die Stadt sowas zum Beispiel auch beim Land beantragen?
Naja, die Stadt hat einfach die Pflicht, Wohnraum für die Flüchtlinge bereitzustellen. Und wenn sie mehr Unterkünfte für die Anschlussunterbringung hat, wie sie braucht, könnte ich mir schon vorstellen, dass es für die übrig gebliebenen ganz andere Möglichkeiten gibt. Also dann eben Flüchtlinge sich dort bewerben können oder auch Personen ohne Flüchtlingshintergrund. Also das ist
also offen. Ich denke, das ist jetzt Zukunftsmusik. Wir brauchen für diese Projekte, die alle einen sozialen und einen integrativen Anspruch haben, einen Modus, der dafür sorgt, dass die Hausprojekte die Möglichkeit haben, die Menschen, die dort später einziehen, mit auszuwählen. Ja, da könnte man zum Beispiel einen Vorlauf von einem halben Jahr einräumen bei der Zuweisung zur Anschlussunterbringung oder da könnte man einen Modus finden, wie eben die Projekte, wie sich die Geflüchteten für ein bestimmtes Projekt bewerben können. Es sind ja nicht alle gleich, es gibt ja unterschiedliche Ausrichtungen dieser Projekte, die da jetzt bewilligt wurden. Und wenn da jetzt die Möglichkeit besteht, sozusagen jemanden ein halbes Jahr davor auszuwählen, Dann müsste die Stadt halt vorübergehend für die Leute eine andere Unterbringung suchen und sie dann eben diesem Projekt zuweisen. So könnte ich mir das ungefähr vorstellen. Also es gibt da sicher Wege, die gar nicht außerhalb der Legalität liegen. Das muss man bloß wollen. Ja.
Und sowas ist ja auch noch nie passiert. Gibt es da in anderen Städten schon irgendwelche Sachen, an denen man sich orientieren könnte? Oder ist das hier in Tübingen, macht da wieder sein eigenes Ding, auch mit dieser Ausschreibung?
Es gibt halt dieses dezentrale Konzept in Tübingen, schon was Tolles. Wenn man so durch Deutschland fährt, sieht man doch an vielen Stadträndern auch die Container, die da hochwachsen. Aber ich wüsste jetzt kein
Doch, Projekt. es gibt zurzeit sehr viel. Also es sind eben auch durch die große Zahl von Flüchtlingen, die gekommen ist, sind ja die staatlichen Institutionen in Zugzwang gekommen, was die Wohnraumversorgung angeht. Es gibt schon viele Ideen und viele Sachen, die da gerade im Entstehen sind und wo jetzt Tübingen auch nicht unbedingt der Vorreiter ist. Es gibt zum Beispiel in Leonberg und Ludwigsburg die Hoffnungsträgerstiftung, die schon vor 2 Jahren angefangen hat, Häuser aufzukaufen und die speziell als so quasi Flüchtlingsintegrationshäuser zu konzipieren. Da wird jetzt auch in Kürze das erste in Leonberg eröffnet. Die sind schon ein Stück weit modellhaft. Es gibt auch in Augsburg, München, Hamburg, Berlin, also gibt schon verschiedene Sachen, die da neu rangehen. Ich persönlich finde eine grundsätzliche Frage, also ob das überhaupt gut ist, dass solche Projekte, also ob dieses System der staatlichen kommunalen Anschlussunterbringung, ob das so funktioniert, wenn man jetzt tatsächlich im positiven Sinne Integration machen möchte. Die Anschlussunterbringung ist eigentlich eine polizeirechtliche Zuweisung. Ja? Der Flüchtling, der nicht mehr in so einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen muss, kriegt einen Brief, in dem steht drin, sie haben jetzt 6 Wochen Zeit, sich eine Wohnung auf dem privaten Wohnungsmarkt zu suchen. Und wenn das nicht klappt, wird er der Anschlussunterkunft zugewiesen, die eigentlich auch nur was Vorübergehendes ist. Und dieses System, das ist jedenfalls, wenn man jetzt in unsere Richtung auch denkt, nicht mehr optimal. Ja, da muss man bessere Lösungen finden.
Dass die Leute eben längerfristig auch da dann sein können. Aber eine Obergrenze gibt es da nicht, wenn jetzt jemand bei euch dann einzieht.
Das kann jedenfalls nicht so sein, dass sozusagen der Zwang da ist, du darfst hier nur so lange bleiben, bis du irgendwo anders auf dem privaten Wohnungsmarkt was gefunden hast. Denn ich denke, die Projekte sind schon so konzipiert, dass da jemand auch längerfristig wohnen können soll. Ja, also es sollen da gute Wohnungen entstehen, es soll da Integration im Quartier, in der Gesellschaft stattfinden und das darf eigentlich nicht vor dem Hintergrund sozusagen des Zwangs sein, dass man sozusagen möglichst schnell da wieder weg muss, sondern da muss eben auch eine Dauerhaftigkeit dann eben auch gewährleistet sein, denke ich.
Ich stelle es mir auch sehr schwer vor, wenn ich was zugewiesen bekomme, mich mit dem dann zu identifizieren. Und ja, wenn ich einen Brief kriege, du musst jetzt hier in die, keine Ahnung, Meierstraße 25 einziehen, ist es vielleicht da ganz nett, aber wenn ich die Leute kenne und da bewusst hingehe, dann ist das eine ganz andere Sache.
Also es ist ein Widerspruchsfeld, in dem wir uns da auf jeden Fall bewegen. Ja, es ist kein frei organisiertes Wohnprojekt, wo jeder sich selbst entscheidet, möchte ich da wohnen oder nicht, ja, sondern es ist im Feld des Systems der staatlichen Unterbringung und da muss man gute Lösungen finden, sage ich jetzt mal.
Beschreib doch mal, wie soll das Haus denn aussehen? Wie groß? Wie hoch?
Ja, es gab ja schon ein Plakat, was da lange am Französischen Platz hing, wie monströs und riesig das Haus wird. Es war tatsächlich ein Stockwerk zu viel. Also unser Haus ist dreigeschossig plus ein zurückversetztes Dachgeschoss. Es gibt ja große Bedenken, dass der französische Platz zu sehr eingeschränkt wird durch das Haus, dass er dann nur noch schwer oder gar nicht mehr nutzbar sein wird. Wir denken, dass das Haus dort eigentlich ganz gut hinpasst, dass es den Platz sehr gut ergänzen kann und auch da durchaus nochmal beleben kann. Das Thema Verschattung ist ganz klar ein Punkt. Das Haus steht südlich vom französischen Platz, wird also einen Schatten werfen Und wir haben gesagt, okay, das wollen wir zumindest minimieren, und das Dachgeschoss springt deswegen auf der Nordseite zurück. Üblicherweise hat man dann für schöne Dachterrassen immer auf der Südseite den Rücksprung. Wir sagen, wir machen es auf der Nordseite. Passt auch ganz gut zur Erschließung. Und ja, die Wohnungen verlieren jetzt nicht deutlich an Qualität. Das ist die Idee. Das heißt, vom französischen Platz wird es erstmal 3 Stockwerke hochgehen und dann eben zurückversetzt, aber nicht unmittelbar sichtbar, ein Dachgeschoss noch. Die Größe ist so ganz grob 1000 Quadratmeter, also eine Größenordnung, wie man es in der alten Weberei oder auch im Mühlenviertel, im französischen Viertel vielfach sieht. Wir werden so ganz grob 8 Wohnungen haben, unterschiedlicher Größenordnung. Das beginnt bei ganz kleinen Wohnungen, die so circa 50, 60 Quadratmeter haben, bis zu relativ großen Wohnungen mit 130 Quadratmetern. Es war auch ein Ergebnis aus dem Workshop, den wir mit den Bewohnern des Viertels gemacht haben, dass vor allem große Wohnungen im Viertel fehlen perspektivisch. Ja, und da haben wir gesagt, jetzt nicht mal nur auf die ersten 10 Jahre schauen, wo wir eben Wohnungen zur Anschlussunterbringung herstellen müssen, sondern auch mal schauen, wie geht's denn dann weiter. Und da war eben ja der Bedarf an großen Wohnungen für Studenten, für große Familien, die ja bisher da eben zu wenig Wohnraum haben für das, was sie eigentlich bräuchten.
Und unten ist es leer geplant, also da keine Wohnung. Nicht leer natürlich, aber da ist Raum für vieles.
Oh. Raum für vieles, ja. Also zentraler Punkt war eben der Begegnungsraum. Das ist eine relativ große Fläche. Wir haben jetzt mal 130 Quadratmeter vorgesehen, wo vielerlei stattfinden soll. Also ein Punkt aus dem Workshop war, dass es doch auch mangelt an einem Treffpunkt für Familien. Es gibt zwar verschiedene kleinere Geschichten, aber sowas wie das El Kiko im Loreto, sowas fehlt doch. Und das wäre unser Ziel, dort was anzubieten, wo man regelmäßig einen niederschwelligen Treffpunkt hat. Das ließe sich bestimmt auch gut verbinden mit dem französischen Platz. Also wir stellen uns das so vor, mal etwas romantisiert, da gibt es die Mütter, die holen sich einen Kaffee von drin, setzen sich auf die Terrasse und die Kinder spielen drin oder draußen. Ein fließender Übergang.
Aber jetzt, Kaffee ist schon fest geplant auch?
Ja, das ist nicht wirklich ein Kaffee, das stand auch so in der Zeitung, das ist letztlich selbst organisiert, da gibt es keinen Betreiber, der da Kaffee anbietet und den anderen Konkurrenz macht, sondern das ist, sagen wir, Familientreff, genau. Und der Raum soll aber vielfältig nutzbar sein, eben nicht primär jetzt als Familientreff ausgebaut, sondern einfach die Möglichkeit bieten, Kleinkunstbühne hatten wir auch als Rückmeldung bekommen, sowas würde auch noch fehlen. Aber auch ein Mediencafé, da haben wir von einer der Investorinnen eben auch die Anregung bekommen, doch eine Kooperation mit einer Online-Universität anzubieten. Das ist was es jetzt schon gibt. Die bietet eben Flüchtlingen die Möglichkeit, über das Internet Abschlüsse zu erwerben beziehungsweise sich auf die Universität vorzubereiten. Und da ist die Investorin jetzt schon mit aktiv. Und da könnten wir über das Mediencafé dort eben auch Möglichkeiten bieten.
Dass da dann Rechner stehen, oder?
Ja. Genau.
Also das, was wir dort planen, in diesem Begegnungsraum, ist schon ein Stück weit auch Teil der Erwartungen, die die Stadt vorgetragen hat. Aber wir finden es natürlich auch selber sinnvoll. Im Kern soll es ein soziokultureller Raum werden, wo jetzt auch noch nicht hundertprozentig vordefiniert ist, was da alles geschieht. Ja, also Lucia hat es gerade gesagt, was da alles stattfinden soll. Auch natürlich die Flüchtlingsberatung oder dann natürlich Veranstaltungen aller Art. Kern war aber, dass eben klar war, dort soll jetzt nicht bloß ein Wohnhaus gebaut werden mit Wohnraum, sondern es braucht einen soziokultureller Raum, der einerseits für die Geflüchteten da ist, aber andererseits auch eine Schnittstelle zwischen den oder ein Raum für alle Bewohner der Quartiere und auch eine Schnittstelle zwischen den Quartieren, jetzt französisches Viertel und Wendfelder Garten, was ja jetzt so vom Milieu zum Teil ein bisschen unterschiedlich ist. Das vermischt sich natürlich immer mehr, aber es ist doch ein bisschen andere Menschen, die im französischen Viertel und im Wendfelder Garten sind. Und da ist das Haus eben auch letzten Endes vom Ort her gut angesiedelt. Es gab Kritik, Leute, die gesagt haben, ja, es gibt doch schon zum Beispiel das Werkstatthaus, es gibt doch schon irgendeinen Tanzraum noch und so weiter. und das französische Viertel ist doch klein und so weiter und so fort. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Das französische Viertel ist klein, aber also uns ging es jetzt, was die Raumkonzeption anging, auch ein Stück weit in die Richtung, dass wir gesagt haben, der Raum soll eine gewisse Größe haben, soll ein bisschen größer sein als das, was es jetzt schon gibt. Damit man doch manche Veranstaltungen, die bisher mehr oder weniger im privaten Rahmen stattfinden, bei uns im Haus zum Beispiel, im Hauscafé im Keller, dass man das eben an diesem mehr oder weniger Stadtteilraum machen kann. Größere Feste, mal Partys zum Beispiel oder größere Informationsveranstaltungen. Dafür gab es bisher keinen Raum im Viertel. Und verbunden mit der Idee, dass man da eben die Menschen, die da in diesem Haus wohnen, was ja hauptsächlich dann Geflüchtete sind und wer auch immer aus den Vierteln, dass die dort gemeinsam zusammenkommen. Und eben auch dann, wenn das Haus steht, dann dort Sachen machen, die wir uns bisher noch nicht ausgedacht haben.
Ganz klar ist, dass es wenig Sinn macht, wenn wir irgendwelchen bestehenden Geschichten Konkurrenz machen. Das ist überhaupt nicht unser Ziel und deswegen sind wir auch im Gespräch, zum Beispiel mit dem Werkstatthaus. Wir sind letztlich darauf angewiesen, dass die Bewohner des Viertels sich einbringen und sagen, ja, was fehlt denn noch? Das Viertel ist schon sehr lebenswert, aber was könnte uns noch jetzt was bringen hier?
Es ist der Rahmen dann gegeben, ein Freiraum, den man füllen muss, aber irgendwie managen muss es ja auch jemand, dass es nicht ausartet oder so.
Genau, dafür haben wir den Verein vom Prinzip. Und wir denken, dass das nicht alles auf Ehrenamt basieren kann. Es war ein Punkt von Anfang an, dass wir gesagt haben, da muss man doch zumindest ein kleines Budget vorsehen, dass man da auch jemand bezahlen kann für die Arbeit, die dort entsteht. Und das wollen wir jetzt aus dem Haus raus auch machen.
Das ist eine wichtige Frage, die geklärt werden muss. Wer verwaltet dieses Haus, sowohl was das kulturelle, das gemeinschaftliche Angebot, das Programm angeht, als auch was die Wohnraumverwaltung angeht? Wer zieht da ein, wer zieht da aus? Wie wird das Haus in Ordnung gehalten? All das wird sich nicht von selbst ergeben, das muss man organisieren, das ist klar.
Und ist es schon dann in der jetzt Bausumme mit enthalten oder wo soll das Geld herkommen?
Es ist in der Konzeption enthalten, aber es ist ja eine Sache vom Betrieb und nicht vom Bau. Deswegen haben wir das bei der Miete mit einkalkuliert. Also wir haben ja der Stadt ein Angebot machen müssen, zu welchem Preis könnt ihr unsere Flächen mieten? Und da haben wir eben jetzt pro Wohnung einen gewissen Betrag mit einkalkuliert, dass dann eben über die Dauer auch da ein Budget da ist.
Das dann wird aber sicher nicht ausreichen, jetzt gerade auch für den, sagen wir, Programmbetrieb des Hauses. Da wird man dann eben im Einzelfall, also Beispiel, es soll ein Familientreff entstehen, da entstehen Kosten für den Betrieb, da muss man Sachen kaufen, gibt es Sachkosten, gibt es Personalkosten, da muss man dann eben auf der Ebene dann auch wieder Förderanträge stellen oder gucken, wie man den Betrieb eben finanzieren kann. Das kann man nicht allein über die Mieten machen, die da natürlich so gering wie möglich bleiben sollen.
Genau, also das Budget aus dem Haus raus ist nur ein Baustein von der Gesamtfinanzierung nachher des Betriebs.
An welchem Punkt seid ihr jetzt? Ihr habt einen Verein gegründet, ihr habt den Zuschlag von der Stadt bekommen. Wann soll Baubeginn sein? Wann sollen die Leute einziehen?
Ja, an welcher Stelle stehen wir? Wir stehen an einem Punkt, wo wir uns gerade sehr intensiv mit der Struktur von unserem Projekt beschäftigen. Das ist eben nicht ganz einfach mit der Baugemeinschaft und dem Verein. Wir streben ein Modell an, das ganz ähnlich ist für den Verein wie das Mietshäuser-Syndikat. Und da sind wir eben im Gespräch mit der Stadt zum einen, aber auch schon mit einem Notar. Und dann sind wir in den Startlöchern, was jetzt die Abschluss für die Direktkredite geht. Also der Verein wird sich ja über Direktkredite finanzieren, wie auch die Mietshäuser-Syndikatsprojekte. Das ist so das nächste große Thema. Mit der Planung sind wir jetzt noch nicht eingestiegen, weil es zu den Rahmenbedingungen eben noch eine Unbekannte gibt, die geklärt werden muss. Aber das wird auf jeden Fall Ende dieses Jahres sehr weit fortgeschritten sein. Wir werden, unser Ziel ist, bis Ende des Jahres so weit zu sein, dass wir den Bauantrag stellen können. Wenn denn die Rahmenbedingungen klar sind, dann können wir das. Ja, und dann würden wir im Frühjahr anfangen zu bauen.
Also der wichtigste Punkt, an dem wir gerade stehen, meiner Ansicht nach, ist die Finanzierung zu sichern. Wie gesagt, sind wir kein großer Baulöwe, der das Geld sowieso schon hat, sondern wir wollen das Haus hauptsächlich über individuelle Direktkredite einsammeln, wie das viele andere Wohnprojekte eben auch machen. Da sind wir gerade in der aktiven Werbungsphase, also wir brauchen da auch noch Unterstützung, wir sind da noch nicht am Ziel. Jetzt gibt es nächste Woche gibt es eine Mitgliederversammlung von dem Verein, wo das auch nochmal besprochen wird, wo dann eben auch dann nochmal von dort aus eben in Initiative ergriffen werden soll, um einzuwerben. Und ja, vielleicht können wir am Schluss unsere Internetseite oder so angeben, wo man da vielleicht auch den Flyer findet, mit dem man das Interesse bekunden kann. Also wir haben eine Internetseite, die heißt maison-mondial.de.
Mondial mit E hinten.
Und dort ist noch nicht so arg viel drauf, aber es ist unser Flugblatt, mach mit bei Maison Mondial drauf. Das ist im Kern eine Interessensbekundung zur Unterstützung und Mitfinanzierung unseres Projektes. Da kann man sich also noch relativ unverbindlich anmelden und Interesse bekunden, ob man Mitglied im Verein werden möchte und mehr auf der ideellen Ebene das Projekt mit zu betreiben, oder wer die Möglichkeit hat, einen sogenannten Direktkredit zu geben. Das würde uns natürlich sehr freuen. Wir gehen ja von Gesamtkosten von ungefähr 2,5 Millionen Euro aus, und davon brauchen wir mal zumindest circa ein Fünftel auf jeden Fall als Eigenmittel, und das ist unser Ziel, das einzuwerben insgesamt. Und da sind wir gerade dran, und da freuen wir uns auch über jeden kleineren Beitrag, wobei, sagen wir mal, 500 Euro wäre wohl die Einstiegsmarke, die man eben mitbringen müsste, damit es eben auch verwaltungsmäßig handhabbar ist.
Man kann aber natürlich auch einfach so Mitglied im Verein werden. Das braucht man mindestens genauso. Leute, die einfach Lust haben, mitzumachen und Ideen einzubringen. Ja, das ist die andere Schiene.
500.000 braucht es selber.
Also der Verein braucht einen Ticken weniger, der hat ja nicht alle Wohnungen, aber das Gesamtprojekt. Und das beim Verein bleiben dann ganz grob 300.000, die er haben muss, und davon haben wir ein gutes Drittel bisher.
Warum geht es nicht direkt beim Mietshäuser-Syndikat?
Ach, das ist eine komplizierte Frage. Das Mietshäuser-Syndikat hat in der Regel Bewohnerprojekte. Das heißt, Leute schließen sich zusammen, die eben zusammen wohnen wollen. Und das passiert bei uns nicht. Das ist von den Entscheidungen her eine ganz andere Sache, wenn wir jetzt ein Haus bauen für Dritte. Das ist so der Kernpunkt. Es ist aber nicht ausgeschlossen. Es ist jetzt aus unserer Sicht erstmal nicht naheliegend, dass wir es im Mietshäuser-Syndikat machen. Aber wir prüfen es noch.
Aber gibt es da was Vergleichbares schon für nicht bewohnende Projekte? Das müsstet ihr dann auch mitgründen.
Also beim Mietshäuser-Syndikat wüsste ich es nicht, dass es was Vergleichbares gibt.
Aber das ist eben diese Frage, die noch zu klären ist, dass es eben nicht auf dem freien Markt anlandet.
Genau, aber da haben wir ähnliche Mechanismen wie das Mietshäuser-Syndikat. Also Kernpunkt ist ja, dass die Wohnungen nicht, dass nicht spekuliert wird mit den Wohnungen, dass sie also nicht auf dem freien Markt verkauft werden können. Und das machen wir analog. Das heißt, es gibt sozusagen ein Vor- und Vorkaufsrecht für diese Wohnungen. Beim Mietshäuser-Syndikat gibt es ja die Dachorganisation, die da auch eine Wächterfunktion einnimmt. Und eigentlich immer genau dann, wenn es um Satzungsänderungen oder Verkaufsansinnen geht, die Hand heben kann. Und da bräuchten wir eben einen analogen Wächter, und da sind wir im Gespräch.
Das könnte, was heißt es, analoger Wächter?
Also ich eine Person. Weiß jetzt nicht, nein, das ist eine Institution, eine Tübingen bekannte Institution, und konkreter möchte ich es aber noch nicht sagen.
Und stellt ihr euch das Zusammenleben? Es ist Anschlussunterbringung, aber eben kein Ghetto soll es sein.
Genau.
Das ist auch ganz wichtig gewesen, aber Quote gibt's. Wie sieht das genau aus?
Ja, wir haben eine Mischung. Also wir haben.
Also das französische Viertel ist bereits ein Ghetto. Wenn wir mal die ganz sachliche Ebene ein bisschen verlassen wollen, ja, also hier würde ich erstmal hinterfragen, was ist eigentlich ein Ghetto? Ja, Klar ist, das Ziel dieses Projektes ist eine Durchmischung. Ja? Sowohl was Personen mit Einkommen angeht, als auch was alleinstehende Personen angeht oder was Familien und auf der anderen Seite Familien, was Geflüchtete angeht und Nicht-Geflüchtete. Hier haben wir erstmal die Einschränkung, dass die Stadt Tübingen erwartet, dass erstmal also mindestens 80% Anschlussunterbringung von Geflüchteten gemacht wird. Und es werden hauptsächlich auch alleinstehende Männer sein oder zum großen Teil jedenfalls. Also die Ghettoisierung, jetzt würde ich mal von vornherein hinterfragen, ja. Also die werden wir auch im französischen Viertel durchbrechen. Und das, was man hier so landläufig unter Parallelgesellschaft oder Ghettoisierung versteht, da sehe ich zumindest überhaupt kein Problem. Das Problem sehe ich eher an dem Punkt, wie leben die Menschen dort zusammen. Ja, also wie intensiv machen sich die Leute, die dort wohnen, die Tatsache zu eigen, dass sie dort in einem schönen Haus wohnen, dass sie in einem schönen Viertel wohnen, aber dass das halt ein Haus ist, was eigentlich der Staat ihnen hingestellt hat und der Staat wird dann eben vertreten durch eine private Initiative. Also das wird für mich eine entscheidende Frage sein. Wie sehr machen die Leute das sich zu ihrer eigenen Sache und nicht nur die Geflüchteten, die dort wohnen, sondern auch die anderen. Ja, das, glaube ich, finde ich interessanter.
Das wird dann ausgeschrieben? Gibt es dann da auch quasi, ihr schaltet eine Anzeige, Wohnungen oder Zimmer zu vergeben für den nicht geflüchteten Anteil?
Naja,
das wird noch die spannende Frage, ja.
Also, wir haben tatsächlich zwei Wohnungen, wo wir sagen, da wollen wir Menschen, die sich engagieren, auch in diesem Haus, die dazu beitragen, dass die Integration gelingt und ganz banale Hilfestellungen geben, wie in der Schule, wenn es eine Rückfrage von der Lehrerin gibt, da zu unterstützen oder bei diversen anderen Fragen, auch im Zusammenhang mit Ämtern, wirklich im Alltag die Geflüchteten unterstützt, vielleicht eine Patenschaft übernimmt für eine konkrete Familie, die dort auch im Haus lebt. Und wie wir das genau machen, wissen wir noch nicht, das müssen wir noch sehen. Aber das werden wir nicht über eine Anzeige machen, können wir nicht sagen, wer hat Lust, Flüchtlinge zu unterstützen und bei uns zu wohnen.
Ist noch unklar, aber was die Geflüchteten angeht, müssen wir jetzt bis jetzt mal davon ausgehen, dass diese ganzen Häuser, die die Stadt gerade baut und die sonstigen Kapazitäten, die sie bei der Wohnraumversorgung haben, dass es so läuft, dass jetzt die Häuser nach und nach fertig werden, wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig. Und die zuständigen Behörden werden da eben die, die gerade Bedarf haben, zuweisen. Und wie vorhin schon gesagt werden, wir haben natürlich ein Interesse, dass wir da ein Mitspracherecht bekommen, dass man da einen Modus findet, wie man eben auf die Zuweisung ein Stück weit Einfluss nehmen kann, sodass auch die Geflüchteten sich ein Stück weit, ich sage jetzt nicht raussuchen, aber dass sie eine Möglichkeit haben, eben sich zu bewerben für ein Haus, wo sie gerne wohnen möchten. Das wäre jetzt, glaube ich, Teil unseres Zieles, würde ich mal sagen.
Auch, dass ihr quasi ein Vetorecht bekommt, sowas?
Das wäre nicht der Punkt. Es geht eher um das Thema, das Miteinander gestalten. Ja. Und da, wo es schon Kontakte gibt und tatsächlich auch Bedarf gibt an Wohnraum, wäre es doch eine gute Sache, wenn die da nicht in der Weststadt leben, sondern in dem Haus. Ja.
Also ich denke, wir werden da andere Kriterien haben, als die jetzt in der normalen vorläufigen Unterbringung sind. Wenn man da so die Heimleiter hört oder die Leute, die da die Flüchtlinge zuweisen, dann gucken die immer, wo sind schon Dunkelhäutige in dem Zimmer, da können wir noch einen weiteren reintun, ja. Afrika ist da ein großes Land für die. Überspitze jetzt mal ein bisschen, oder wo sind Syrer, da können wir andere Syrer reintun, oder wo sind Afghanen, da tun wir noch andere rein. Das sind so Kriterien, die für mich erstmal keine Rolle spielen. Ja? Also ich kann mir auch vorstellen, dass sich eine albanische Familie mit einer nigerianischen ganz gut verstehen kann als Nachbarn. Dass das nicht unbedingt so eingebildet homogen sein muss, was in diesem Haus stattfindet. Beziehungsweise wird das dann genau eben das Spannende und die Durchmischung dann eben ausmachen. Und insofern ist es natürlich auch ein Versuch, ein Experimentierfeld. Wie verstehen sich die Leute? Vor allem, wenn man sie sich nicht wirklich raussuchen kann. Ja? Also es wäre auch falsch letzten Endes, das ist auch meine Meinung, wenn man sich, wenn die Häuser jetzt die Befugnis hätten, sich ihre Lieblingsflüchtlinge rauszusuchen. Ja? Das fände ich auch nicht richtig. Also insofern ist das auch ein Wagnis, dass man eben sich darauf einlässt, dass da jetzt jemand zugewiesen wird, den man vielleicht vorher noch so gut wie nicht kannte. Und den man erst kennenlernen muss, auf den man sich einlassen muss, das ist sozusagen grundsätzlich die Situation bei der Flüchtlingszuwanderung. Die ganzen Flüchtlinge, die kommen, die wollen wir alle nicht haben in Deutschland, wenn man jetzt mal sozusagen sich das Denken von Seehofer zu eigen macht. Die wollen wir nicht haben, die haben uns nicht rausgesucht, die haben alle keinen Doktortitel. Und das sind nicht unsere Wunschmigranten, aber sie kommen, sie sind da und dann muss man sich auf sie einlassen. Und das gehört eben auch zu diesen Wohnprojekten dazu.
Habt ihr Kontakt zu den anderen, die jetzt an der Wohnprojekten, die an der Ausschreibung da teilgenommen haben? Habt ihr euch das angeguckt, was die so anbieten und euch ausgetauscht?
Also ich habe Kontakte über meine berufliche Tätigkeit allgemein. Es gibt von der Stadt organisierte Treffen, wird es geben. Es gibt einen Vorstellungstermin. Das ist in der Mensa-Uhlandstraße am 27. September, ich glaube um 19 Uhr. Wo sich alle Projekte vorstellen. Genau.
Das ist ein öffentlicher Termin dann auch?
Ja, da wird es bestimmt in der Zeitung auch einen Hinweis geben.
Also wir stehen insbesondere in Kontakt zu dem Projekt Neue Nachbarn, das eine Bauoption am Hechinger Eck bekommen hat, das auch so ein Bürgerprojekt ist. Mit denen wollen wir auch, wenn es klappt, zusammen mal eine Informationsveranstaltung machen. Voraussichtlich in der Volkshochschule irgendwann jetzt im Herbst. Also es ist da auch die Absicht da, mit denen in Kooperation zu kommen. Auch das Projekt, das an der Brückenstraße, da am Neckar zugelassen wurde, das ist, gehört jetzt, würde ich mal sagen, zu den ähnlichen Projekten. Es gab ja auch Optionen für die Kreisbau und für Organisationen von außen. Die kenne ich jetzt auch nicht so. Da wird man mal sehen, wie das wird bei den Veranstaltungen der Stadt, ob man da auf welche Art man da in eine Zusammenarbeit kommt, das ist noch unklar.
Auch im französischen Viertel war ja nicht nur Begeisterung jetzt, nicht nur weil Schatten auf dem Platz dann liegt, sondern auch insgesamt wegen den Inhalten, Leserbriefe und was kam da, was war da so der Tenor noch an Widerspruch?
Also der Ton war häufig, ich habe ja nichts gegen Flüchtlinge, aber wir sind hier im Viertel doch eigentlich schon mit allem Möglichen überfrachtet. Wie kann es denn sein, dass der Staat das alles auf uns abwälzt? Ich empfinde es so ein bisschen als St. Florians Prinzip. Wir denken, wo, wenn nicht dort? Das ist ein Viertel mit unheimlich viel Bürgerengagement und wir denken, dass der Integration dort sehr, sehr gut gelingen kann.
Also ich glaube, das ist ein Stück weit dem geschuldet, dass dieses gesättigte grüne Klientel im französischen Viertel, wir haben ja zwischen 60% und 70% Grünwähler und 85% Rot-Rot-Grün, das ist die Welt im französischen Viertel. Also dass dieses gesättigte Klientel mit Flüchtlingen in der Vergangenheit eigentlich nie was zu tun hatte und dass sie jetzt die Erfahrung machen, dass sie auf ähnliche Ideen kommen können wie Konservative, die sagen, wir haben nichts gegen Flüchtlinge, aber nicht hier, nicht neben unserem Kindergarten, nicht neben unserem Tennisplatz, nicht neben der Schule, nicht in unserer Stadt. Dieser Reflex, über den muss man erstmal hinwegkommen. Also ich habe bei vielen Auseinandersetzungen um die Ansiedlung von neuen Flüchtlingsunterkünften schon die Erfahrung gemacht, im Vorfeld gibt es Protest, ja, manchmal mit einer rechtsnationalen Begründung, ja, also Ausländer raus aus Deutschland, manchmal mit einer gutmenschlichen Begründung, aber es gibt im Vorfeld Protest und wenn die Geflüchteten dann da sind, dann ändert sich das. Ja, dann wird es auf einmal sogar ganz toll, dann integriert man die, dann macht man Partys miteinander und so weiter. Also auf den Prozess setze ich auch, dass im französischen Viertel, sobald das Haus mal steht, dass dort eben auch die Leute sich darauf einlassen werden. Also die Zuversicht habe ich auf jeden Fall. Die Argumente, die da zum Teil ins Feld geführt waren, die waren wirklich banal. Ja, das Haus wirft Schatten, ich sehe nicht mehr zum Wald. Wir wollen überhaupt kein Haus an diesem Ort stehen haben.
Die letzte Wiese im Viertel?
Das ist die letzte Wiese im französischen Viertel, genau. da ist an allem irgendwie ein bisschen was dran, ja, aber es sind wirklich keine zu kräftigen Argumente, wenn man sagt, hier haben wir gerade mit einer Situation umzugehen, wo am besten alle irgendwo ihren Beitrag leisten, wo es doch besser ist, wenn man in gut entwickelten Stadtvierteln Geflüchtete ansiedelt und nicht hinter dem Industriegebiet irgendwo noch ein paar Container hinstellt. Das haben die Leute schon auch eingesehen, aber den Schritt dann, jetzt müssen wir das wirklich hier machen, der muss noch folgen. Es gibt eine inhaltliche Frage oder ein Problem im französischen Viertel, das muss wirklich noch gelöst werden. Das bezieht sich, ich sage das jetzt mal, auf die Nachbarschaft dieses Hauses zu der dort angesiedelten Schäferei. Das war bei früheren Bauprojekten im Wendfelder Garten schon eine Frage und das muss hier auch noch gelöst werden. Hier ist aber die Stadt am Zug, die muss das klären. Und wenn das geklärt ist, sage ich jedenfalls, dann steht diesem Haus nichts mehr im Weg. Dann darf und muss man erwarten, dass wir Bewohner des französischen Viertels da ein gutes Projekt gemeinsam hinbauen.
Was braucht der Schäfer? Was gibt es da?
Also der Schäfer hat Schafe und Schafe kacken. Und es gibt einfach ein Gutachten zu den Geruchsemissionen. Und dieses Gutachten ist so leider nicht mehr gültig. Das muss man nochmal neu erstellen. Und ohne dieses Gutachten können wir nicht anfangen. Genau. Und da gibt es natürlich Verhandlungen, wie viele Schafe gibt es, wie hoch ist der Besatz. Und das sind einfach die Datengrundlagen für dieses Gutachten, die derzeit noch eruiert werden. Da steckt natürlich nicht nur eine Zahl dahinter, sondern auch eine Perspektive vom Schäfer. Wie geht es weiter bei ihm? Und da hat die Stadt, gerade jetzt den Hut auf, das zu klären und dann dieses Gutachten zu erstellen.
Also da wollen wir, dass da eine klare, gute Lösung gefunden wird, bei der auch der Schäfer auf keinen Fall unter die Räder kommen kann, soll. Und wir gehen aber davon aus, dass das läuft, ja.
Oh, der hat die doch nicht auf der Wiese da immer.
Der hat einfach einen Stall.
Seinen Stall.
Der hat einfach einen Stall in der Nachbarschaft und darum geht's.
Die Entfernung ist zu gering und so weiter.
Naja, das muss man jetzt ausrechnen.
Was gibt's sonst noch zu lösen, zu klären? Was sind eure nächsten Schritte jetzt gerade?
Wir müssen jetzt als nächstes dann, wenn die Rahmenbedingungen stehen, in die Planung einsteigen. Wir sind vom Prinzip so gut wie voll besetzt. Das heißt, wir haben einen Verein, der eine Größenordnung bauen will und Bauherren, die bauen wollen. Aber wir müssen jetzt mit den ersten Plänen nochmal schauen, wer finanziert denn welche Wohnung. Das wäre so das Klassische, was es auch in jeder Baugemeinschaft gibt. Die Besonderheiten sind eben das, was ich vorhin schon genannt hatte, die Struktur jetzt wirklich festzuzurren. Das ist doch deutlich komplexer als sonst und dann eben die Finanzierung für die vereinseigenen Wohnungen. Genau, das sind so die ganz großen Aufgaben über das normale Baugemeinschaftsgeschäft hinaus.
Zusammenarbeit mit den Architekten, das geht jetzt los, aber es ist letzten Endes für einige von uns das erste Bauprojekt und wir lassen uns da trotzdem drauf ein, es wird sicher spannend.
Ihr habt die Struktur, da ist auch eben dieses Stimmrecht, gehört da dazu, auch genau. Im Verein. Wie habt ihr das jetzt denn gelöst, dass der Verein eben nicht alle die anderen unterbuttert?
Naja, wir haben einfach die Stimmen pro Gesellschafter begrenzt. Vom Prinzip läuft es in der Baugemeinschaft so, dass erstmal jeder Gesellschafter, also jedes Mitglied, eine Stimme hat. Wenn dann klar ist, wie viel Anteile er hat, hat er anteilig Stimmrecht. Also jemand mit einer kleinen Wohnung hat weniger Stimmrecht wie mit einer großen, weil er muss ja die finanziellen Konsequenzen auch entsprechend höher tragen. Und der Verein mit seinen grob 60% kriegt jetzt aber nicht 60%, sondern wir haben das Stimmrecht gedeckelt auf 30, glaube ich.
Sowas so ein in der Drittel Größe, ungefähr, genau.
So ein Drittel, beziehungsweise solange die Prozente nicht ganz klar sind, auf 2 oder 3 Stimmen.
Also der Verein erfüllt eine wichtige Funktion in der ganzen Baugemeinschaft. Auch die privaten Investoren sind zum Teil Mitglied des Vereins. Ja, Aber letzten Endes müssen wir gewährleisten, dass dass sozusagen nicht der Vereinsvorstand in der Lage ist, sozusagen Entscheidungen zu blockieren oder alles zu majorisieren. Und deswegen ist da so eine Regelung zur Stimmverteilung eben eingeführt worden. Das wird man möglicherweise auch nochmal anpassen müssen, falls sich da nochmal was verändert. Aber im Prinzip ist es eine gute Regelung und soll zu möglichst zu einer möglichen Gleichheit der Stimmen führen.
Ansonsten wäre es doch gar keine Baugemeinschaft. Baugemeinschaft heißt, dass die Gruppe gestaltet und nicht einer der Gruppe sagt, wo es lang geht.
Wie ist es mit deiner Rolle als Projektmanagerin? Du bist ja auch normalerweise ein bisschen außen vor und wirst auch bezahlt. Ist das alles auch mit drin?
Ja, ich bin sozusagen rechte Hand der Bauherren. Also ich bin nicht irgendwie mit dem Architekten verheiratet, sondern ich helfe dem Bauherrn, das Projekt so über die Bühne zu kriegen, dass am Ende nachher alle sagen, es war ein gutes Projekt. Dazu gehört, dass man erstmal es schafft, die Ziele möglichst klar zu definieren, weil daran misst sich ja nachher das Ergebnis. Und dann helfe ich auch bei ganz banalen Tätigkeiten wie Konto eröffnen, Konto führen, wo wir gerade dran sind, aber auch die Themen eben auf die Tagesordnung bringen, die entschieden werden müssen, viel Klärungen im Hintergrund. Was mache ich noch alles? Ja, Steuerung heißt eben ganz klar, dass ich eben die Ziele im Auge habe und immer prüfe, gibt es eben eine Entwicklung vom Projekt, die drauf schließen lässt, dass wir diese Ziele vielleicht nicht erreichen können und dann eben Anpassungsmaßnahmen vorschlag. Das ist dieser Begriff Projektsteuerung. Ja, aber eben auch Verwaltungstätigkeiten, wie dass ich das Projektbüro habe, sprich die Post kommt zu mir, ich habe die ganzen Ordner. Und daneben gibt es natürlich noch einen, der entscheidet, das ist die Baugemeinschaft, die mich ja bezahlt. Also ich mache das freiberuflich, davon lebe ich. Und die Baugemeinschaft hat aber auch noch einen Geschäftsführer. Ansonsten müssten ja alle immer für jede Unterschrift antanzen. Ich sag mal, da wird der Fliesenleger beauftragt und dann müssen da 12 Leute stehen und den Vertrag unterschreiben. Macht wenig Sinn. Das Prinzip ist so, dass die Baugemeinschaft alles entscheidet und eben einen hat, der dann die Entscheidungen ausführt, in dem Fall unterschreiben würde.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Lucia Landenberger, Andreas Linder, Projekt Maison Mondiale, der Verein mittendrin e.V. Toi, toi, toi. Und wir werden es hier auch im Auge behalten.
Dankeschön.
Dankeschön.